Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören. Und heute, und darauf sind wir besonders stolz, dürfen wir Irmela Wiemann begrüßen. Und ich glaube, ich darf sagen, eine der Expertinnen für Pflegefamilien in Deutschland. Herzlich willkommen, Irmela Wiemann.
Ja, guten Tag.
Genau, wenn Sie sich vielleicht, weil wir haben überwiegend Pflegefamilien, die zuhören, sich ein bisschen vorstellen, auch mit diesem Schwerpunkt in Richtung Pflegefamilien.
Ja, ich habe von 1974 bis zum Jahr 2007 in einer Beratungsstelle in Frankfurt am Main als Psychologin, Beraterin und Familientherapeutin gearbeitet, als Psychotherapeutin. Und 1978 haben wir in unserer Familie einen damals 12-jährigen Pflegesohn aufgenommen. Und durch diesen Pflegesohn kam ich überhaupt dazu, mich auf die Fragen von Pflegekindern zu spezialisieren. Es war dann so, dass ich von unserem Jugendamt, das mir den Pflegejungen vermittelt hatte, gefragt wurde, ob ich Lust hätte, Wochenendseminare für Pflegeeltern zu gestalten. Und ich habe damals ebenso viel von den Pflegeeltern gelernt, wie von meinem eigenen psychologischen Wissen, was ich dann alles zusammenführte. Ja, und auf diese Weise kam es dazu, dass ich mich spezialisiert habe. Es haben dann weitere Jugendämter sich gemeldet, ob ich Lust hätte, für ihre Pflegeeltern zu arbeiten. Dann kam das Landesjugendamt, ob ich für Adoptionsvermittlerinnen und Vermittler etwas tue. Und so habe ich so mein Gebiet langsam immer mehr ausgeweitet auf alle fremdplatzierten Kinder. Und habe dann meine ersten Erfahrungen 1991 in einem Buch Pflege und Adoptivkinder verarbeitet, und daraufhin wurde ich dann im gesamten deutschsprachigen Raum noch eingeladen und habe eben dann meine Informationen und meine Erkenntnisse in dieser Zeit dann immer weiter verbreiten können und immer wieder mehr Erfahrungen dazu gesammelt. Ich kann sagen, dass ich inzwischen mit Zehntausenden von Pflegefamilien, Pflegekindern, jungen Erwachsenen, die selbst Pflegekind waren, gearbeitet habe.
Mhm. Wahnsinn. Was mir immer wieder begegnet bei meinen Interviews, auch gestern mit der Carmen Thiele, dass ganz eigene persönliche Erfahrungen mit Pflegekindern da sind und dass da irgendwas passiert, was dann dazu führt, dass da auch eine berufliche Vertiefung stattfindet. Das ist bei Ihnen auch so gewesen. Ja, das ist immer sehr berührend, finde ich, das mitzukriegen, wie stark das dann auch zu einer Herzensangelegenheit wird, so will ich das mal sagen.
Genau. Ja, ich habe Sie jetzt zum Schluss nicht ganz verstanden, Herr Kasper.
Ja.
Können Sie es nochmal wiederholen?
Genau, ich sagte, dass mich so berührt, wenn dann quasi diese private Erfahrung auch in den Beruf übergeht und es dann eine Herzensangelegenheit für einen wird, das Thema Pflegefamilien und Pflegekinder.
Genau, ja. Das kann man sagen, dass es mich selbst, ich bin mit dem Pflegesohn noch heute, sind wir noch immer in Kontakt. Wir haben für seine Kinder, die sind unsere Enkelkinder geworden. Wir haben auch einen leiblichen Sohn, aber haben wir auch Enkelkinder. Und das setzt sich nochmal in die nächste Generation fort. Und ich bin eigentlich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Mhm.
Toll, ja. Das ist sehr berührend, ja. Genau, wir wollen heute sprechen über Ihr letztes Buch. Ich glaube, Sie sind 78 und mir scheint es so zu sein, dass Ihr Tatendrang immer noch ungebrochen ist. Sie haben Anfang 2019 das Buch veröffentlicht, zusammen mit der Birgit Latscher, Schwierige Lebensthemen für Kinder in leicht verständliche Worte fassen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wenn Sie vielleicht erstmal ein bisschen was zu dem Buch generell sagen. Was würden Sie gerne Pflegefamilien über dieses Buch sagen?
Ja, Birgit Latscher und ich hatten ja schon ein erstes Buch über Biografiearbeit verfasst. Mädchen und Jungen entdecken ihre Geschichte. Und da haben wir ja die gesamte Einführung in die Biografiearbeit. Weshalb ist Biografiearbeit für die Pflegekinder so hilfreich oder für alle fremdplatzierten Kinder? Und wir haben Dann die fünfte Auflage dieses Ratgebers oder dieses Fachbuches überarbeitet und haben dabei gemerkt, dass wir jetzt so viele Ideen hatten, was wir gerne noch vermitteln würden, dass wir das gar nicht alles in dem damaligen Buch unterbringen konnten. So haben wir den Verlag gefragt, ob er Lust hat, mit uns ein weiteres Buch zu machen, und haben dann zusammen dieses Buch Schwierige Lebensthemen verfasst. Und das Ziel dieses Buches ist es, viele Vorbilder, Modelle zu liefern, wie Pflegeeltern, Bezugspersonen, Fachpersonen für Kinder mit einem außergewöhnlichen Schicksal deren Geschichte in Wort fassen können. Und wie sie das in einer Art Lebensbrief, einem Brief, der wichtige Dinge enthält, aber der gar nicht so lang oder so umfassend sein muss. Das unterscheidet sich so von der übrigen Biografiearbeit. Die kann ja sehr umfassend sein und sehr viele Facetten kann man da anwenden. Und man kann sehr viele Dinge mit den Kindern auch praktisch tun im Rahmen von Biografiearbeit. Aber hier geht es darum, dass der Erwachsene für die Kinder etwas aufbereitet und ihnen hilft, ihre eigene, besonders außergewöhnliche und schwere Geschichte zu verstehen.
Mhm. Mhm. Können Sie ein bisschen mehr zu diesem Lebensbrief erzählen? Wie können wir uns das vorstellen? Wie können sich das Pflegefamilien vorstellen?
Ja, der Lebensbrief, das ist unser Begriff für diese Briefe, in denen es dann schon um komplizierte, komplexe Geschehnisse in Herkunftsfamilien geht. Das Kind, es ist für alle Pflegekinder eine, ja, ich sag mal so, sie fühlen sich nach ein ganzes Leben lang ein Stück als Außenseiterin und Außenseiter. Sie haben eine ganz besondere Startsituation gehabt. Sie wurden im Lauf der ersten Jahre ihres Lebens von ihren ersten Eltern getrennt. Und das führt zu tiefen Verwundungen, zu tiefen Selbstzweifeln und auch zu einem ganz erhöhten Autonomiestreben. Also die gesamte Persönlichkeit wird ja davon beeinflusst. Und es ist so, dass alle fremdplatzierten Kinder, alle Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden oder auch von einem Elternteil, auch Scheidungskinder, die haben alle an diesem besonderen Einschnitt im Leben zu arbeiten. Sie müssen das in ihr Leben wie auch immer einbauen, integrieren und sich selber dennoch als komplette und vollständige Persönlichkeit zu fühlen. Durch diese frühen Brüche im Leben sind ja auch fremdplatzierte junge Menschen nicht immer so mit sich selbst verbunden. Sie gehen durchs Leben und haben, wissen trotzdem nicht ganz genau, wer sie sind. Kürzlich hat mir eine 23-jährige ehemaliges Pflegekind gesagt, die jetzt an der Uni studiert und sagt, ich habe jetzt mein Studium abgebrochen. Ich halte das nicht aus. Wenn ich an der Uni bin, dann habe ich das Gefühl, ich verliere mein Ich. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und dieses, das Ich verlieren und mit sich selbst nicht mehr in Verbindung zu sein, das ist eine hoch anstrengende Sache. Mhm. Die passiert Kindern, die passiert auch den Kindern in den Erziehungsstellen und Pflegefamilien. Und die passiert eben dann auch noch den jungen oder älteren Erwachsenen, die früher Pflegekind waren, die eben in ihrem Leben eben diese schweren Brüche hatten. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, was da alles in der Persönlichkeit passiert. Und das hängt auch mit frühen Traumatisierungen zusammen, dass der Mensch dann Emotionen, Teile von sich selbst abspaltet, um zu überleben. Das sind Mechanismen, die dann immer wieder sich melden, sobald eine äußere Situation da ist, nämlich ein wenig verunsichert, wo ich nicht so ganz definiert bin. Es hat mit der Identität zu tun. Wer bin ich überhaupt? Bin ich das Kind meiner Herkunftsfamilie oder bin ich jetzt das Kind meiner Pflegefamilie? Kann ich denn so sein und so werden, wie meine Pflegefamilie mich haben will, obwohl ich aus einer der solchen Herkunftsfamilie komme, in der doch einiges nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Und das sind alles so schmerzliche Auseinandersetzungsprozesse, die rauben viel Kraft und der junge Mensch muss sich immer wieder anstrengen, wieder mit sich selbst Verbindung herzustellen. Und diesen Prozess, den wollen wir ein Stück erleichtern, bei dem wollen wir unterstützen. Und durch einen Lebensbrief können wir dann die wesentlichen Komponenten dieses Lebens, die wesentlichen Ängste und Sorgen, aber auch die Perspektiven, die Möglichkeiten, wie man mit diesem Geschehen gut weiterleben kann. Eine der Ursachen, eine der Hilfen ist, dass junge Menschen lernen müssen, auch zu trauern. Sie haben ja nun mal seelisch beschädigte Eltern, Menschen als Eltern gehabt. Und diese Realität, den Eltern zuzugestehen. Ich muss mich entscheiden, hasse ich meine Eltern, bin ich lebenslang empört über sie? Oder kann ich ihnen zugestehen, dass sie keinen anderen Weg wussten, dass sie Fehler gemacht haben? Das sind alles sehr tiefe und schwierige Prozesse, die alle Menschen mit ihren Eltern zu leisten haben. Aber Pflegekinder, die von ihren Eltern getrennt wurden, haben das in einer viel extremeren und radikaleren Form zu leisten. Und all diese Dinge wollen wir den jungen Menschen ein Stück erleichtern und ihnen Orientierung geben, indem wir dann einen solchen Brief formulieren, in dem die wichtigsten Aspekte ja schon zusammengefasst sind, geordnet sind, ein Stück vorsortiert sind, damit der junge Mensch nicht mehr so ganz vor dem großen vielen Möglichkeiten steht, was mache ich denn mit meiner bitteren Geschichte oder schiebe ich sie am besten ganz weg? Da gibt es ja viele Bewältigungsstrategien. Ja, erstmal einen Punkt machen.
Ja, okay. Ich verstehe es so, dass es darum geht, einen behutsamen Umgang zu finden mit diesen schwierigen Erlebnissen und dass es darum geht, Worte dafür zu finden, also es in Sätze zu fassen.
Kasper, ich höre dich schon wieder nicht richtig.
Ja, ich spreche mal ein bisschen.
Ich bin ganz weit weg jetzt.
Ja, ich spreche ein bisschen lauter. Also ich habe so verstanden, dass Sie quasi das gerne in behutsam in Worte fassen möchten für die Kinder und dass Sie Pflegeeltern und Pflegekinder dabei unterstützen, ja, das behutsam aufzuschreiben.
Ja, die Worte, die kann ich nur gut finden, wenn ich eine innere Haltung entwickle. Das heißt, Pflegeeltern müssen ja diese Prozesse der Auseinandersetzung mit der Herkunftsfamilie auch innerlich leisten, sag ich mal. Pflegeeltern dürfen sich nicht vergleichen mit den Menschen, von denen sie die Kinder aufgenommen haben. Weil die Pflegeeltern wurden jetzt mit dem Kind belegt, weil sie Ressourcen haben, weil sie ein geordnetes Leben, sag ich mal, in Anführungszeichen haben. Und die Herkunftseltern, die waren durch irgendwelche Krisen so in ihrem Leben oder in ihrem Elternsein eingeschränkt, dass es eben nicht Fremdplatzierungen gekommen ist. Und da müssen ja die Pflegeeltern sich auch eine innere Haltung zulegen, wie würde es mir gehen, wenn das meine Eltern wären? Und wie kann man diese Menschen, wie kann man ihre Beweggründe verstehen? Wie kann man nachvollziehen, weshalb sie in diese Schwierigkeiten geraten sind? Was ist in deren Leben passiert? Meistens, wenn wir die Kindheit der Herkunftseltern ein Stückchen kennenlernen können, dann wird uns oft schon klar, weshalb sie keinen anderen Weg einschlagen konnten. Und welchen Einflüssen sie ausgesetzt waren. Meistens sind Herkunftseltern auch traumatisierte Menschen, die mit sich selbst nicht genug in Verbindung stehen und dadurch auch Schwierigkeiten haben, die Elternrolle dann angemessen auszuführen. Das alles muss ich ja lernen als aufnehmende Eltern, weil ich will dem Kind ja ein Bild vermitteln. Und das Kind orientiert sich ja auch, je jünger, umso stärker orientieren sich ja die Kinder an den Haltungen, an den inneren Haltungen der Pflegeeltern. Und das, was die Pflegeeltern denken und fühlen, das wirkt sich direkt auch auf das Selbstwertgefühl oder auch auf das innere Bild ein, was die Kinder von ihren leiblichen Eltern in sich tragen. Und deswegen sind auch die Pflegeeltern an der Stelle enorm wichtig zur Orientierung, zur Identifikation. Das Kind ahmt sie nach, nimmt deren Gefühle in sich auf. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und dieses führt dazu, dass das Kind von den Gefühlen und den inneren Haltungen der Pflegeeltern fast mehr beeinflusst wird als von den eigenen Erfahrungen vielleicht, die es bei Besuchskontakten mit den Eltern macht und dergleichen. Mhm. Und deshalb müssen die Pflegeeltern an sich, an ihrer eigenen Haltung arbeiten, dass sie sich ein Bild machen von diesen Eltern. Wenn sie die Eltern ablehnen oder wenn sie immer noch in Hass oder Empörung stecken, dann bedeutet das fürs Kind, dass da ein riesengroßes Nein gegenüber den Eltern im Raum steht und dass das Kind selber sich auch abgelehnt fühlt, weil es sich schon auch als Teil dieser Eltern definiert. Und die Kinder fühlen sich dann auch unter dem Druck. Sie wollen sich dann lossagen von ihren ersten Eltern, sagen, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Ich bin jetzt ganz das Kind in meiner Pflegefamilie. Das sind ja dann Bewältigungsversuche, die aber, wenn man das vom gesamten Lebenslauf anschaut, oft nicht gut gelingen, weil solche Kinder genauso mit 15 oder 16 die Tür zu den Pflegeeltern wieder zuschlagen und sagen, jetzt will ich zu meinen leiblichen Eltern. Ich will deren Leben in Ordnung bringen. Ich will, dass wir dort eine gute Familie werden. Und dieses gelingt natürlich ganz oft nicht. Aber Pflegeeltern sind also nicht nur dafür da, dem Kind eine gute Jeden-Tag-Familie zu geben und ein geborgenes Zuhause, sondern darüber hinaus sollten sie dem Kind helfen und das Kind unterstützen, dass es die Situation mit seinen eigenen Eltern frühestmöglich ist emotional unter Dach und Fach bringen kann, in sein Leben integrieren kann. Und das kann es nur, wenn die Pflegeeltern als auch das Kind der Trauer einen Platz einrichten, der Trauer darüber, dass die eigenen Eltern Grenzen hatten, dass sie Defizite hatten, dass sie bestimmte Dinge nicht so konnten, wie sie sich vielleicht vorgenommen haben. All diese Themen brauchen die Pflegekinder, jedes speziell, für die jeweilige Situation seiner Eltern.
Ja, und wie laden Sie Pflegefamilien dazu ein? Denn das ist ja, das wissen wir beide, auch für manche Pflegeeltern wirklich kein leichter Prozess. Wie gelingt das?
Ja, wir bieten sozusagen sogenannte Schreibwerkstätten an. Mhm. Und Pflegeeltern können dort eine Art Probebrief verfassen. Das machen wir auch. Es gibt dann Zeit dafür. Wir bearbeiten alle Themen oder wir schauen uns an, um welche Themen geht es. Und dann schreiben die Teilnehmenden dieser Werkstätten, dieser Biografiearbeit. Und dann werden diese Briefe wieder geprüft. Wir machen Testlesen und wir prüfen, ob die Worte passend sind zu dem, was die Pflegeeltern innerlich ausdrücken wollten und ob sie genügend Wertschätzung und Ressourcen des Kindes hervorheben. All diese Aspekte gehören ja dann in so einen Brief, weil der Brief, der ist ja oft für ein ganzes Leben geschrieben. Wir schreiben ihn vielleicht jetzt für ein 10-jähriges, 14-jähriges, 16-jähriges Kind, also einen jungen Menschen. Und der nimmt diesen Brief aber mit ins Leben und wird immer mal wieder davon zehren oder darauf zurückgreifen. Und deswegen kommt es ja dann auch auf jedes Wort an.
Mhm. Genau, also das hört sich so an, dass es ein wirklich intensiver Prozess ist, wo quasi etwas aufgeschrieben wird, wo es dann Rückmeldungen gibt, wo das weiter sozusagen feinfühliger gestaltet wird, damit die Kinder das auch gut annehmen können.
Genau. Und es geht nicht nur ums Annehmen, es geht ja tatsächlich um eine Tiefenwirkung, sag ich mal, die im Kind eine Sicherheit entfaltet oder Zuversicht auch entfaltet mit diesem Schweren, was hinter ihm liegt, was es aus seiner Familie mitbringt, dann doch ins Leben gehen zu können und das und das angemessen zur Seite legen zu können auch. Es geht darum, dass man, wenn man so einen Brief hat, in dem die Worte all das zum Ausdruck bringen, was mich bewegt und was mich berührt und was geschehen ist an Bitterem in meinem Leben, dann habe ich damit auch die Möglichkeit, das ein Stückchen von mir wegzugeben. Mhm. Die Anne Frank hat in ihrem Tagebuch mal geschrieben, ich will mir alle meine Lasten von der Seele schreiben, damit sie mich nicht mehr so schwer drücken. Und das ist genau auch eine Aufgabe von einem solchen Lebensbrief, dass ein Erwachsener für das Kind die frühen Belastungen so in Worte fasst, dass es verdaulich wird, dass es aufgenommen werden kann und dann aber auch zur Seite gelegt werden kann. Man kann dann zu anderen Lebensthemen übergehen. Allerdings wird man hin und wieder auf dieses frühe, alte Lebensthema zurückgreifen müssen. Man wird immer mal wieder trauern. Man wird, wenn man neue Menschen im Leben kennenlernt und denen vielleicht etwas davon andeutet oder berichtet, wird man immer wieder in Berührung kommen. Das heißt, wie kann ich das zu einem Teil von mir machen, ohne dass es mich aber hemmt, mir immer wieder im Wege zu stehen? Das ist so ein Prozess und da ist dieses Biografiearbeit grundsätzlich und so ein Lebensbrief kann eine ganz große Wirkung entfalten. Manche Menschen machen jahrelang Therapie und haben da auch ganz viele Entwicklungsprozesse durchlebt und viel gelernt. Aber durch so einen Brief können wir manchmal so einen Prozess auch abkürzen und können einen roten Faden geben, können Ziele formulieren, wo der junge Mensch vielleicht gerne sich hin entwickeln möchte. Es ist ja nicht so, dass man das dann sofort alles fertig hat oder schon fertig verarbeitet und verdaut hat. Das ist ein langjähriger Prozess, der immer auch mit Trauer einhergeht.
Mhm. Ja, und es hört sich für mich so an, dass dieser Brief aus Ihrer Erfahrung heraus wirklich eine ganz tolle Wirkung auf die Kinder hat. So beschreiben Sie das. Und eine Wirkung, die auch andere Prozesse für das Kind dann letztendlich in das Leben hinein erleichtert.
Ja. Die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Wir arbeiten ja auch, die Birgit Latschar und ich, wir arbeiten seit vielen Jahren mit diesen Briefen. Heute ist es so, dass ich fast in jeder Beratung, die ich Adoptiv- oder Pflegeeltern zugutekommen lasse, oder auch in Seminaren immer wieder mit den Menschen an solchen Briefen arbeite. Wir haben ja auch im Buch davon berichtet, von einem solchen Lebensbrief, der in den 90er Jahren geschrieben wurde. Die Pflegekinder sind heute lange erwachsen und haben letztendlich sich auf diesen alten Brief, den sie bekommen haben, als sie 2 Jahre in der Pflegefamilie waren, und die Pflegeeltern haben die Gesamtsituation der Herkunftsfamilie dort aufgezeichnet, in kindlichen, liebevollen Sätzen. Und diese 2 jungen Frauen haben jetzt nochmal bestätigt, wie gut ihnen dieser damalige Brief getan hat, und haben selbst einen ähnlichen Brief mit ähnlicher Struktur für die Pflegeeltern geschrieben, eine Art Dankesbrief, was sie alles bei ihnen gelernt und entwickelt haben. Also so ein Lebensbrief ist echt eine wirkungsvolle, wertvolle und schöne Sache, die wir eigentlich anpacken sollten. Mhm. Und ich weiß es ich bekomme manchmal Briefe nach Jahren von Pflegeeltern oder von Leuten, die in einem Seminar einen solchen Brief formuliert haben und sagen, ich habe damit Berge versetzt, auch Fachkräfte, die für ein Pflegekind dann so einen Brief aus einer anderen Sicht ja formuliert haben, als die Pflegeeltern, die das Kind Tag für Tag begleiten. Die Fachkräfte können das ja nochmal aus einer anderen Perspektive machen. Die haben mir immer wieder geschrieben, ja, wie wirkungsvoll das war und dass der junge Mensch dadurch sich gelöst hat und dass er jetzt weitergekommen ist und sein Leben anpackt. Also ich bin da sehr dankbar, dass ich da schon so viele Feedbacks bekommen habe.
Ja, und ich nehme Ihren Worten, dass das wirklich auch ein ein Prozess ist, der einem selber Freude macht als Pflegefamilie oder Pflegevater.
Genau, ja. Mhm. Man arbeitet an sich, man entwickelt sich. Das ist ja sowieso so schwer es manchmal ist im Alltag mit pflegejungen Menschen, die so seelisch verletzt sind und die schon so viel durchlitten haben und die jetzt im Alltag häufig auch auffällige und extreme Verhaltensweisen zeigen. Wie schwer es auch immer ist, mit diesen Kindern den Alltag zu gestalten. Es gibt dann den Pflegeeltern wieder Kraft und auch wieder ein Stückchen Abstand, wenn sie die Situation als Ganzes sehen und die Beweggründe des Kindes auch ihnen wieder bewusster werden. Und dann können sie auch wieder im Alltag ein bisschen geduldiger auf die vielen Umwege, die die jungen Menschen eingehen. Und wenn man dann durch solche Briefe oder auch Gespräche über so einen Brief weiterkommt, dann ist das oft sehr bewegend auch für die Familien, dass sie merken, wir haben hier jetzt irgendwo eine grundsätzliche Orientierung. Es gibt so vieles, was den jungen Menschen nicht klar ist. Auch das große Thema Besuchskontakte. Mhm. Die Kinder treffen ihre Herkunftseltern, viele der Kinder, nicht bei allen klappt es. Und sie wissen eigentlich gar nicht, wozu dienen denn überhaupt solche Besuche. Wir haben in unserem Kapitel auch ein ganz großes, in unserem Buch ein ganz großes Kapitel verfasst über dieses große Thema, wozu dienen eigentlich die Kontakte? Was passiert da? Geht es darum, die alte Eltern-Kind-Bindung zu pflegen, wie es manchmal gesagt wird, sogar auch von Gerichten, die Besuchskontakte manchmal ja anordnen? Oder geht es um was ganz anderes? Es geht ganz oft nicht um eine Eltern-Kind-Bindung. Die haben ja die Kinder inzwischen in ihren Pflegefamilien aufgebaut. Es geht aber um die Eltern zu erleben, sich ein inneres Bild zu machen, sie einzuordnen. Der Besuch hat auch sehr unterschiedliche Ziele. Mal geht es darum, sich ein inneres Bild zu machen, mal geht es darum, eine Beziehung zu pflegen. Das sind sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Mhm. Und das Wesentliche ist, es ist eine Ausnahmesituation. Man besucht einander, man begegnet sich und man nimmt wieder Abschied. Und dann geht jeder wieder in sein Alltagsleben zurück. Das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, ja, zwei Familien zu haben. Eine, in der man zu Hause ist und eine, die man dann hin und wieder besuchsweise sieht, die aber eigentlich die Familie sein sollte, wo ich ja eigentlich hätte zu Hause sein müssen. Mhm. Und das alles wird bei jedem Besuchskontakt im Kind wieder aufgewühlt. Und es ist dann oft ratlos. Und manche Kinder sagen auch, ich will da gar nicht mehr hin. Also auch hier gibt es durch also eine Besuchsdefinition, also ein kleiner Brief darüber, ich will dir heute mal hier aufschreiben, wozu die Kontakte eigentlich da sind, kann man dann solche Dinge auch wieder präzise in Worte fassen. Und die Kinder gehen dann oft mit weniger Unbehagen in diese Besuchskontakte und kommen auch wieder nicht mehr so belastet oder so beunruhigt aus diesen Kontakten zurück.
Mhm. Das heißt, ich brauche jetzt sozusagen, wenn ich Erfahrungen sammeln will, nicht gleich mit dem Lebensbrief anfangen, sondern ich könnte auch im Grunde erstmal mit so einem Besuchskontakt anfangen und dafür das Kind was aufschreiben.
Ja, wir müssen nicht gleich die Ursachen, warum musste das Kind fort, was ist in der Herkunftsfamilie passiert, was waren die Lebenswege der Eltern, das ist so das, was diese grundsätzliche Frage, weshalb musste ich von meiner Familie fort, weshalb wurde ich getrennt. Das ist so ein großes Thema. Ich kann auch mit einem solchen Thema anfangen. Mhm. Wozu sind die Besuchskontakte da? Was ist eine Pflegefamilie? Was ist denn eigentlich eine Erziehungsstelle? All diese Dinge haben wir auch im Buch. Wir haben das ja so ein bisschen gestuft nach einfacheren Themen, dann nach komplexeren Themen und dann nach den ganz schweren. Mhm. Und man braucht auch gar nicht alles durchzulesen. Man kann ja auch schauen, was sind so die Themen des Alltags, die wir den Kindern gerne erklären wollen. Das ist natürlich dann auch ein Bestandteil von Biografiearbeit sonst, dass wir in einem Lebensbuch auch solche Themen, ich stelle meine Pflegefamilie vor oder so. Aber diese Themen, was ist eine Pflegefamilie, was ist das für ein Konstrukt, das alles, dieses Auftragsverhältnis, die Kinder kriegen so vieles mit, sie gehen ja auch, wenn sie älter sind, mit zum Hilfeplan und doch sind das nur so Mosaiksteinchen, die sie nicht wirklich miteinander in Verbindung bringen können. Und das Ganze ist ja auch ungeheuerlich und tut weh und man will damit vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Da den Kindern Hilfe zu geben, dass sie das alles überhaupt durchschauen und verstehen. Da war ja auch schon das Buch Herzwurzeln von der Shirin Hohmeier und mir, was wir als Kindersachbuch konzipiert haben. Kennen Sie das?
Ja, das kenne ich.
Ja, da haben wir ja auch schon ganz viele solche einfachen Erklärungen drinne, damit die Kinder überhaupt verstehen, was ist denn eine Adoptivfamilie, was ist denn eine Pflegefamilie und warum müssen Kinder generell von ihren Eltern fort, in welchen passiert das und dass es nie am Kind liegt, sondern immer an den Konflikten, an den der Herkunftseltern, die etwas nicht geschafft haben, so wie sie sich vorgenommen haben. Das heißt, da den Kindern Erleichterung zu schaffen, damit sie das besser erklären können. Ich kenne Kinder, die das dann ganz locker einem anderen Kind in der Schule mit 6, 8 Jahren erklären. Das ist nun mal so. Ich habe jetzt 2 Familien, eine, bei der bin ich jetzt zu Hause, und eine, von der ich komme. Und die, von der ich komme, die hat mich zwar behalten wollen, aber die haben das nicht alles so geschafft, so hingekriegt. Das gibt's immer mal wieder auf der Welt. So etwas sagen dann manchmal Kinder auch, weil sie dann für sich schon etwas begriffen haben.
Ja, und ich spüre förmlich, wie das dann für das Kind leichter wird, wenn es selber das mit Unterstützung so formulieren kann, als was es eben als was Normaleres anzusehen, als etwas, was zu ihm gehört.
Ich höre Sie schon wieder so schlecht. Können Sie ein bisschen mehr in meine Richtung sprechen?
Genau, das mache ich. Also ich habe gesagt, das ist für Kinder eine richtige Erleichterung, wenn sie das so sagen können. Ja, und wenn sie das als eine Normalität annehmen können. Und in vielen ihrer Sätze klingt es auch so, als ob sie wirklich auch in den Seminaren, und ich konnte das auch in dem Buch entnehmen, um Worte ringen und die richtigen Worte sozusagen für die Dinge versuchen zu finden, so dass es für Kinder wirklich leichter wird.
Genau, diese Worte, die für die Kinder dann auch verstehbar sind, präzise sind, die auch nicht doppeldeutig sind und Ängste dann oder neue Rätsel aufgeben. Die Gefahr besteht auch. Deswegen machen wir ja auch, wenn dann die Erwachsenen solche Dinge aufschreiben, sei es die Definition über Besuchskontakte oder sei es eben so ein Brief über die tieferen Ereignisse in der Familie, dann und wir machen diese Testlesungen, da merken wir das dann oft, dass dann auch manchmal noch gemischte Gefühle bei denjenigen, die die Briefe schreiben, da sind. Gucken wir auch nochmal nach diesen Gefühlen und versuchen, die dann einzuordnen. Und damit das alles ein Stück für die Kinder, wie gesagt, besser bewältigbar wird. Und das ist es in der Tat. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sowohl für die Pflegeeltern als auch für die begleitenden Fachkräfte.
Genau. Also wenn ich Ihnen zuhöre, kriege ich richtig Lust, den Bleistift und ein Blatt Papier in die Hand zu nehmen und loszulegen.
Ja, da können die Leute gerade zur Zeit in dieser schweren Ausnahmezeit sich vielleicht vornehmen, so etwas zu verfassen oder so etwas mal zu versuchen.
Ja, genau. Was sagen Sie vielleicht Pflegeeltern, die sich schwerer mit dem Schreiben tun?
Ja, ich kann natürlich auch solche Dinge auf einen Podcast aufnehmen. Ja, kann etwas auf Band sprechen, was ein junger Mensch sich dann auch immer wieder anhören kann. Da muss ich gucken, also auf dem Handy oder wo auch immer dann, in der Datei. Das muss man schauen, wenn man etwas spricht, muss man sehr gut aufpassen, dass nicht dazwischen sich Worte herausstehlen, die vielleicht dann doch dem Kind irgendwo Rätsel aufgeben oder Unruhe schaffen oder wehtun. Es ist ja die Kunst, zwar ehrlich zu sein und die Wahrheit zu formulieren, ohne destruktiv oder abwertend das zu tun. Und da das also direkt im Gespräch oder im gesprochenen Wort zu tun, ist schwerer. Es geht darum, dass wir grundsätzlich etwas dokumentieren und dass wir etwas Bleibendes schaffen in der Biografiearbeit. Und wenn wir nur sprechen mit den Kindern und ihnen das alles erklären, dann kann das Kind es wieder ganz schnell umdeuten. Dann war vielleicht ein Blick oder irgendein Gefühl oder auch beim Kind hat sich was gemeldet, dass das alles später nicht mehr so präsent ist, wie es vielleicht in dem Moment war, als die Pflegeeltern und das Kind das Gespräch hatten. Und deswegen geht es um diese Dokumentation, ob man da ein Tondokument schafft oder ein schriftliches Dokument. Beides ist möglich, aber ich denke, die schriftlichen Dokumente sind das Wertvollste und die geben den meisten Halt und sind am verbindlichsten.
Genau, also ein Plädoyer wirklich, sich auf diesen Prozess einzulassen, auf eine Entdeckungsreise auch als Pflegemutter, als Pflegevater zu gehen. Und ja, anzufangen, einfach mal auch schriftlich sich mit der Geschichte des Pflegekindes zu beschäftigen. So verstehe ich das.
Und dann kann ich das immer noch mit anderen Pflegeeltern, mit Verwandten, mit Menschen, mit nahestehenden Menschen rückspiegeln. Natürlich muss ich mir Menschen suchen für das Feedback, die auch ein Stückchen auch ein bisschen Erfahrung mit ihm auf diesem Gebiet haben, die nicht ganz einfach die Herkunftseltern verurteilen, weil das tun wir sicherlich ganz vieles, was in der Herkunftsfamilie passiert ist, ist so extrem, dass es verurteilenswert ist. Aber wir sitzen nicht zu Gericht, wenn wir so einen Brief schreiben, sondern wir müssen für das Kind dieser Menschen, die vielleicht solche schwerwiegenden Taten auch begangen haben, dass für dieses Kind etwas formulieren, dass es versteht, dass es trauern kann, dass es vielleicht auch die Eltern aufteilen kann in einen schrecklichen Teil und einen Teil, wo diese Eltern auch liebenswerte Seiten hatten, wo sie mir trotzdem wichtig waren als Kind. Da gibt es also unglaublich viele schwierige Prozesse. Ich muss also schon einen Menschen mit Lebenserfahrung und der auch menschenfreundlich ist, zum Feedback einladen.
Genau. Ja, Sie haben ja schon einige Beispiele so zwischendurch jetzt genannt. Gibt es ein so ganz prägnantes, ein sehr berührendes Beispiel, was Sie vielleicht unseren Hörern noch erzählen können?
Sie meinen jetzt von einem Lebensbrief, der schon geschrieben wurde und wie ein Mensch darauf reagiert hat?
Genau.
Ja, auch da gibt es unendlich viele. Zum Beispiel habe ich, gibt's ja auch bei ihren Pflegeeltern oft ein Kind mit einem FASD, das bisher seine Mutter gehasst hat. Das hat gesagt, ich hasse die, wegen der habe ich jetzt meine Behinderung und war 13 Jahre alt und hat also ganz verzweifelt im Grunde genommen über seine eigenen Grenzen, über seine Schwierigkeiten und war sich eigentlich mit den Pflegeeltern auch einig, jetzt meine Mutter ist da schuld, weil sie in der Schwangerschaft gesoffen hat, wie der Junge gesagt hat. Und ich kann jetzt überhaupt nichts mehr bei an der finden. Mit der will ich auch nichts zu tun haben und so weiter. Und dann haben die Pflegeeltern für dieses Kind, für diesen Jungen eben so einen Brief formuliert und haben da hineingeschrieben, dass sie dass es erstmal über Sucht überhaupt, wie die Mutter suchtkrank geworden ist, was Sucht bedeutet, dass ein Mensch nicht einfach mit gutem Willen da häufig aussteigen kann, sondern dass das etwas ist, was sehr, sehr schwer ist und sehr tief sitzt und dass es einen Teil von Menschen gibt, die die Kraft haben, irgendwann wieder auszusteigen und ein anderer Teil der die Kraft nicht hat, dass seine Mutter sich fest vorgenommen hat, in der Schwangerschaft nichts zu trinken. Und weil sie wusste, dass es nicht gut ist für das Baby in ihrem Bauch, dass sie aber auch am Anfang dieser Zeit, als sie noch gar nicht wusste, dass sie schwanger ist, dass sie in der Zeit wahrscheinlich die Schäden bei dem Kind verursacht hat. Und als sie dann erfahren hat, dass sie schwanger ist, hat sie ganz hart an sich gearbeitet und hat trotzdem, es war nicht ganz geschafft, aber sie hat es überwiegend geschafft, auf den Alkohol zu verzichten. Aber es muss ihr eins, zweimal wieder passiert sein, dass sie dann auch doch getrunken hat. Aber dass diese Mutter selber dem Kind eigentlich nicht schaden wollte und dass sie es schaffen wollte, dem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen. Und das haben die so in Worte gefasst, in etwa. Und das Kind hat dann gezögert und hat dann irgendwann gesagt, na ja, irgendwann muss ich mich ja sowieso abfinden, dass es alles so ist. Und ich glaube, ich kann die jetzt ein bisschen besser leiden. Und dadurch hat sich beim Kind eine ganze Menge gelöst. Im Grunde genommen dieses Zugestehen, dass die Eltern Fehler gemacht haben, manchmal so gravierende Fehler wie bei einem Kind, was jetzt dadurch eingeschränkt und seelisch und körperliche Probleme und Konflikte und Sorgen hat, das auch nicht sich so entwickeln kann wie ein anderes Kind und das immer wieder jeden Tag hautnah erlebt, weil es sich ja vergleicht mit den anderen, dem dann beizustehen, dass es trotzdem in Trauer, das war ein großes Element, in Trauer dieser Mutter zugesteht, ja, sie hat diesen Fehler gemacht und ich habe jetzt zwar mein Leben bekommen, ich versuche das Beste draus zu machen, dann stand dann auch zum Schluss, sie hat dir dein Leben geschenkt und du machst jetzt das Beste draus. Solche Worte haben diesem Kind die Kraft gegeben, sein Schicksal jetzt ein bisschen besser anzunehmen.
Ja, es hört sich sehr nach auch nach einem Prozess des gegenseitigen Annehmens, der gegenseitigen Versöhnung. Der hat das befördert, gell? So wie Sie das beschreiben.
Ja. Ja, das hat mir mal eine erwachsene Adoptierte gesagt. Sie hat gesagt, ach, wissen Sie, verziehen habe ich meiner ersten Mutter schon lange, dass sie mich hergeben musste und dass sie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen hat. Diese Mutter war auch schwer suchtkrank und war später häufig im Gefängnis. Und diese junge Erwachsene sagte dann, aber trotzdem habe ich jeden Tag Angst, immer noch Angst, ich könnte so werden wie sie. Aber ich arbeite ja jetzt schon 2 Jahre im selben Job. Das hat die zum Beispiel nie geschafft. Vielleicht habe ich ja doch eine Chance, ein bisschen anders zu leben als sie. Also dieses Gespenst der Identität, das ist überhaupt ein wichtiger Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, warum es so wichtig ist. Es würde ja nichts machen, wenn wir sagen, wenn ein junger Mensch beschließen würde, meine Eltern, die waren furchtbar, basta, damit muss ich jetzt leben und ich habe mich abgefunden und ich hasse sie lebenslang, aber ich gehe jetzt meinen Weg, ich lasse sie hinter mir. Wenn ein junger Mensch das aber so beschließt, dann steckt unten drunter auf einer tieferen Ebene dieser tiefe Selbstzweifel, ich bin ein Teil von denen, bin ich auch ablehnenswert, bin ich auch hassenswert, ich tauge nichts. Und wir wissen, dass junge Menschen, die ihre Eltern hassen oder ablehnen, später ein höheres Suizidrisiko haben. Also all die Menschen, die ihre Geschichte nicht bewältigen können, die diesen Aussöhnungsprozess nie überhaupt in Betracht ziehen und nie für möglich halten, die bleiben dann auch in einer Art Selbstunsicherheit, Selbstzweifel und Selbsthass gefangen. Und das ist das Bittere an dieser Bewältigungsstrategie, wenn ich probiere, mich ganz zu befreien. Und deswegen braucht es diese Aussöhnung. Niemals kann ich gutheißen, was die Eltern mir zugefügt haben, aber ich kann in Trauer erkennen, sie haben es nicht anders hinbekommen, sie haben mir mein Leben gegeben und dieses will ich jetzt nehmen und für mich das Beste daraus machen.
Genau, also die Geschichte über das Kind mit FASD und jetzt nochmal dieser Aspekt der Identität, der macht wirklich deutlich, wie wertvoll das ist, was Sie beschreiben als Prozess, zu dem Lebensbrief. Genau. Und ich habe den Eindruck, dass sie ja ganz durchflutet, will ich mal sagen, von diesem Thema sind und dass es ihnen wirklich eine echte Herzensangelegenheit ist und dass sie viele, viele Beispiele dafür haben, wie gut das dann gelingen kann und etwas letztendlich für alle Beteiligten im Prozess leichter macht.
Ja, das ist das Ziel. Wir stoßen auch an Grenzen, die Birgit Latscher und ich, mit unserer Methode. Wir können auch nicht alle Eltern, Pflegeeltern, Bezugspersonen gewinnen, auf diese Weise zu arbeiten. Aber diejenigen, die das tun, die können dann oft einen großen Schritt vorankommen. Und ja, das... Wir haben ja auch eine Gruppe in Frankfurt gehabt, da haben wir mit den Herkunftseltern gearbeitet und auch mit den Herkunftseltern haben wir manchmal erarbeiten können, dass die einen Brief an ihre Kinder, die in der Pflegefamilie gelebt haben, verfasst haben. Und auch das war dann außerordentlich wertvoll, wenn die Eltern selbst ihre Fehler oder ihre Schattenseiten den Kindern gegenüber zugeben konnten und den Kindern dann auch zugestehen konnten, dass sie jetzt einen Neustart haben und in einer anderen Familie das bekommen, was sie bei den Eltern nicht bekommen konnten.
Genau, ich finde, sie machen echte Wertschätzungsarbeit, so will ich das mal sagen, für alle Beteiligten bei dem Geschehen Pflegefamilie, Pflegekinder. Und versuchen quasi da einen guten Prozess auch der Sprache, einer neuen Sprache auch zu finden, damit quasi Annahme und Versöhnen leichter gelingen kann.
Ja, das ist das Ziel und das ist natürlich jetzt auch eine langjährige Erfahrung, die ich gewonnen habe. Und ich bin auch dankbar, dass ich das immer noch so, dass ich das noch weitergeben kann und dass ich mit den Menschen um diese Ziele ringe und mit ihnen diesen Weg beschreiten kann.
Genau. Sie haben ja vorhin schon angedeutet, dass quasi jetzt diese Zeit auch, dieser Krise auch eine Zeit ist, vielleicht einzusteigen in dieses Thema. Und also Sie wollten quasi, glaube ich, Mut machen auch, einfach mal damit anzufangen und zu gucken, gibt es da Möglichkeiten für mich, wo ich jetzt in einem anderen Modus bin durch die Kontaktbeschränkungen, auch als Pflegefamilie.
Und unter Umständen bin ich ja auch so stark eingespannt und belastet und habe selbst Existenzsorgen oder was auch immer, dass es in der Familie oder habe nahe Angehörige, um die ich mich sorgen muss, sodass ich dann vielleicht jetzt gerade nicht die Luft dafür habe. Da muss jede Familie schauen ob sie und wann sie innerlich auch in einer Phase ist, wo sie das ermöglichen kann.
Genau. Ich würde Sie gern abschließend fragen, auch aufgrund dieser ungewöhnlichen Situation. Was geben Sie jetzt Pflegefamilien mit für diese Zeit? Haben Sie vielleicht auch mit Ihrem reichen Erfahrungsschatz?
Jetzt mit der Corona-Krise umzugehen.
Genau.
Und, ich glaube, wir alle müssen das jetzt lernen, dass es im Leben Geschehnisse gibt, Katastrophen gibt, Ereignisse, Weltereignisse, die uns enorm in den Griff bekommen und die uns in Atem halten. Und es gibt Ereignisse im Leben, da kann ich mich dagegen zur Wehr setzen und kann sagen, da muss ich jetzt auf der Stelle was dagegen tun. Und es gibt Ereignisse, die muss ich lernen in mein Leben, die muss ich lernen anzunehmen. Und das ist, glaube ich, im Moment so. Ich will es mal so als Beispiel, die Klimakatastrophe, da kann man sagen, da kann man was tun, die jungen Menschen demonstrieren, sie gehen auf die Straße, ich kann die politisch Verantwortlichen unter Druck setzen, damit sie etwas tun, damit sie etwas ändert an der ganzen Wirtschaftsweise. An der Corona-Krise, an diesem Geschehen jetzt, dass wir einen Lockdown hatten, dass wir wochenlang und auch noch immer diese Kontaktbeschränkungen aushalten müssen, dass wir in all unseren Interessen und Alltagsgewohnheiten eingeschränkt wurden, dass wir darauf verzichten mussten. Das ist etwas, da kann man nicht sagen, da setze ich mich jetzt dagegen zur Wehr. Das würde nur unsere Kräfte unnötig noch rauben, sondern da muss ich lernen, Form zu sagen, ich finde mich ab und ich mache jetzt das Beste draus. Das ist ein anstrengender Prozess. Und ich glaube, wir haben es ja noch nicht immer so schrecklich getroffen wie viele andere Menschen. Mhm. Wenn Sie dran denken, wie die Menschen, die im Krieg sind, die Haus und Hab und Gut verloren haben, die auf der Flucht sind, die auch Familien haben, Ausbildungen haben, Berufe hatten und alles verloren haben, die haben ja auch die lernen, ihr Schicksal wie auch immer anzunehmen, mit widrigsten Lebensumständen. Und ich glaube, wir waren eher etwas verwöhnt, wir hatten ja jetzt auch sehr viele Jahre, zumindest auf unserem Boden, keinen Krieg. Wir sind im Grunde genommen gar nicht mehr dran gewöhnt, dass eine ganze Gesellschaft mit einer Katastrophe lernen muss zu leben. Und dabei steht die nächste Katastrophe vor der Tür, nämlich eben die durch Klima verursachte extreme Trockenheit oder Wassernot oder was alles auf unsere Gesellschaft zukommt.
Ja, Frau Wiemann, herzlichen Dank. Ich bin richtig inspiriert durch unser Gespräch und ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen genauso ging. Was würden Sie gern zum Abschluss sagen?
Ja, ich wünsche allen viel Kraft und vielleicht dieses schöne Wort, was Marc Aurel zugesagt wird, tue, was in deiner Macht steht, akzeptiere, was nicht in deiner Macht steht und habe die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das wünsche ich allen in dieser Krise, dass sie nach diesem Motto vielleicht lernen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden.
Herzlichen Dank.
Das zu tun, worauf es ankommt.
Genau, ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank.
Ja, Ihnen alles Gute und danke für das Gespräch.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.